Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Berlin ist Schlusslicht, wenn es um die Verbeamtung von Lehrern geht. Überall sonst in der Republik können Lehrerinnen und Lehrer einen Beamtenstatus bekommen. Das will die Berliner SPD nicht mehr hinnehmen. Sie hat auf ihrem Parteitag einen Pro-Verbeamtungsbeschluss getroffen. Um bildungspolitische Fragen ging es am Wochenende auch bei der Bundesschülerkonferenz in Pforzheim. Mehr Sichtbarkeit, weil mehr Rechte. Das fordert die ständige Konferenz der Schülervertretungen. Mehr Sichtbarkeit im Sinne von mehr Anerkennung, das wünschen sich Fachkräfte in der frühkindlichen Bildung und sie wollen selber mehr Bildung, das heißt Weiterbildung. Das ergab eine Studie der OECD. Darüber und über das pädagogische Potenzial von Gesellschaftsspielen sprechen wir heute im Bildungsmagazin mit Thekla Jahn. Sollen Lehrerinnen und Lehrer Beamte sein? Die Frage hätten viele Landesregierungen in Deutschland vor 20 Jahren mit Nein beantwortet. Und tatsächlich haben sich vor allem die damals noch neuen Bundesländer in Ostdeutschland gegen die Verbeamtung entschieden. Doch dann begann ein Prozess des Umdenkens, nach und nach gefolgt von der Einführung bzw. der Rückkehr zur Lehrerverbeamtung. Nur noch ein Bundesland stellt sich bis heute quer, Berlin. Und das könnte sich ändern, denn die Berliner SPD hat auf ihrem Parteitag am Wochenende einen Beschluss pro Lehrerverbeamtung gefasst. Claudia van Laak mit den Einzelheiten.
Es ist 15 Jahre her. 2004 entschied der Berliner Senat, neu eingestellte Lehrkräfte nicht mehr zu verbeamten. Hauptargument waren damals die Finanzen, die große Belastung des Landeshaushalts durch die Pensionen für Beamtinnen und Beamte. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller hat inzwischen seine Meinung geändert. Der SPD-Politiker sagte auf dem Landesparteitag:
Wir konnten und wollten uns nicht alles leisten. Es gab mehrere Bundesländer, die nicht verbeamtet haben. Inzwischen hat sich die Welt weitergedreht. Inzwischen zahlen wir den Berufsanfängern über 5.000 Euro Einstiegsgehalt. Inzwischen sind wir das einzige Bundesland, das nicht mehr verbeamtet. Und ich glaube, wir können diesen Wettbewerbsnachteil nicht länger akzeptieren. Im Interesse unserer Kinder und Jugendlichen, Genossinnen und Genossen.
Es ist die Abwanderung in andere Bundesländer, die Berlin zu schaffen macht. Sie steigt massiv an. Pro Schule würden jährlich etwa 1 bis 2 Lehrer das Kollegium verlassen, rechnete Spandaus SPD-Bezirksbürgermeister Helmut Klebank vor. Dies sei eine Katastrophe, besonders für die Brennpunktschulen.
Diese Kinder, gerade diese Kinder, erleben durch den verstärkten Weggang von diesen Schulen Beziehungsbrüche. Sie erleben Verlusterfahrungen. Und sie machen die Erfahrung, dass sie sich auf Schule und damit, dass sie sich auf diese Gesellschaft nicht verlassen können, aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Aspekt, der hier für uns eine große Rolle spielen sollte, indem wir alles unternehmen, um die Lehrkräfte zu halten.
Ob in jedem einzelnen Fall die Verbeamtung für den Wegzug ausschlaggebend ist, das weiß niemand. Tatsache ist allerdings, ein Beamter im Klassenzimmer hat gegenüber einem Angestellten einen finanziellen Vorteil von jährlich etwa 9.000 Euro. So hat es der Finanzsenator ausgerechnet. Helmut Klebank aus Spandau.
Die Verbeamtung muss ein Baustein neben anderen sein, um das Problem zu lösen. Und da kommen viele zusammen, über die können wir alle diskutieren. Aber es ist die notwendige Voraussetzung, weil wir sonst die Basis nicht mehr haben, die anderen Bausteine zur Qualitätsentwicklung umzusetzen. Denn dafür müssen wir die ausgebildeten Lehrkräfte halten. Wenn sie uns weiter davonlaufen, wird auch das nicht gelingen.
Doch auch in der Berliner SPD sind längst nicht alle dafür, den Beamtenstatus für Lehrerinnen und Lehrer wieder einzuführen. Der Finanzsenator ist dagegen. Auch die Jusos halten nichts davon. Juso-Vorsitzende Annika Klose.
Dass die Lehrerinnen und Lehrer wegen der Verbeamtungsfrage tatsächlich Berlin verlassen, ist ja sehr fraglich. Das wurde nie erhoben. Es gibt auch sehr viele andere Gründe, warum insbesondere Referendarinnen und Referendare eben aus der Stadt abwandern. Ein Punkt könnte eben die Lehrverpflichtung sein, die beispielsweise im Nachbarland Brandenburg deutlich geringer ist.
Ein weiteres Argument gegen die Verbeamtung. Unabhängig vom Status haben alle Länder Probleme, ihre Lehrerstellen zu besetzen. Monika Buttgereit, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Bildung in der Berliner SPD, nannte Sachsen als Beispiel. Vor einem Jahr sei Sachsen zum Beamtenstatus zurückgekehrt. Aber
die haben ihren Bedarf bei weitem nicht decken können. Die haben weniger voll ausgebildete Lehrkräfte einstellen können als wir hier in Berlin ohne Verbeamtung.
Mit knapper Mehrheit stimmten die Delegierten am Ende dafür, Lehrerinnen und Lehrer in Berlin künftig wieder zu verbeamten. Doch ob es in dieser Legislaturperiode dazu kommen wird, ist höchst fraglich. Sind doch die beiden Koalitionspartner Linke und Grüne weiterhin dagegen. Für Silke Gebel, grüne Fraktionsvorsitzende im Abgeordnetenhaus, ist das Finanzargument das Entscheidende.
Dass wir zwar jetzt heute für die Beamten weniger Geld ausgeben, aber eben am Ende bei den Pensionen als Land dann wiederum mehr Geld zur Verfügung stellen müssen. Das bedeutet, ich muss jetzt eigentlich schon die Pensionen abbilden und dann bin ich wieder bei der gleichen Summe wie die Angestellten. Deswegen ist dieses große Argument, es ist ja viel günstiger und die Leute sind motivierter. Das stimmt eigentlich nicht.
Außerdem hat Rot-Rot-Grün im Koalitionsvertrag verankert, dass es keine Rückkehr zur Verbeamtung geben wird. Es bleibt also dabei. Als Beamter in Brandenburg unterrichten, aber in Berlin leben. Für viele Lehrerinnen und Lehrer ist das der Idealzustand.
Schülerinnen und Schüler gehen auf die Straße, werden zu Fridays for Future Aktivisten, machen lautstark und mittlerweile auch argumentationsstark auf die Anliegen ihrer Generation aufmerksam. Was ist von diesen Schülern noch zu erwarten? Mit dieser Frage ist meine Kollegin Uschi Götz nach Pforzheim gefahren. Dort tagte nämlich am Wochenende die Bundesschülerkonferenz, also die ständige Konferenz der Landesschülervertreterinnen. Sie trifft sich in regelmäßigen Abständen, um gemeinsame Positionen abzustimmen. Dieses Mal ging es um Grundsätzliches, um den eigenen Status und den Wunsch nach solider Finanzierung.
Alle Länder, die dagegen sind und alle
Nils Muck aus Niedersachsen macht sich nach 3 Sitzungstagen auf den Heimweg. Diskussionen mit Bundes- und Landespolitikern, Fachvorträge über die duale Ausbildung und Demokratiebildung liegen hinter ihm. Fazit des 18-jährigen Schülers eines beruflichen Gymnasiums.
Durchaus positiv. Es gibt natürlich hier viele Streitpunkte, die auch immer wieder aufflammen. Dennoch habe ich ein sehr positives Bild dieser Konferenz und auch der Weg, der eingeschlagen worden ist durch die BSK, sehe ich als sehr positiv, dass man hier eine Institution draus schaffen will, die sie auch selbst finanzieren kann durch finanzielle Mittel und dass das Ganze sich einen legitimierten Ansatz bekommt.
Rund 50 junge Delegierte haben sich zur Bundesschülerkonferenz, kurz BSK, im baden-württembergischen Pforzheim getroffen. Gegründet wurde die Bundesschülerkonferenz schon 2004 in Saarbrücken. Jetzt kämpfen die Schülervertreter um die rechtsfähige Anerkennung.
Damit wir hier drin sitzen können und sagen können, wir werden von allen als wichtig erachtet, da sind wir uns, glaube ich, alle versuchen, uns einig zu werden, dass wir überhaupt als eine Institution der Schülerinnen und Schüler Deutschlands angesehen werden.
Dazu gehört auch eine finanzielle Förderung, meint Johanna Kessica, Vorsitzende des Landesschülerrats in Sachsen. Einstimmig wurde in Pforzheim am Wochenende ein Finanzierungskonzept verabschiedet. Bislang seien die laufenden Kosten und der Unterhalt des Bundessekretariats nicht gedeckt, beklagt der im Amt bestätigte Generalsekretär Usama Hamud aus dem Saarland.
Das kostet mal 60.000 Euro aufwärts jährlich. Und die Mittel kriegen wir im Moment noch nicht zur Verfügung gestellt. Weil es ist ein ständiges Hin und Her. Der Bund will nicht, es ist ja Ländersache. Die Länder sagen, nee, es ist Bundessache, es ist ein Hin und Her der Zuständigkeit.
Der Bundeselternrat dagegen werde finanziert. Das begrüße man ausdrücklich, betont der Generalsekretär. Mit Blick auf den Gleichbehandlungsgrundsatz sei das allerdings nicht okay.
Anscheinend fällt es Politikern einfacher, erwachsenen Menschen, wir sind vielleicht nicht alle volljährig, aber sicherlich erwachsen, solche Gelder zuzusprechen. Das ist schade, aber ich nehme das als Handlungsauftrag mit, für die nächsten Wochen dort ganz konkret auch mit der Bundesbildungsministerin Gespräche zu führen.
Okay, können wir anfangen, bitte?
Ja, ich mache dann jetzt von meiner Möglichkeit Gebrauch und nehme die Sitzung wieder auf, nachdem ich die Ordnung wieder.
Die Bundesschülerkonferenz findet im Wechsel in verschiedenen Bundesländern statt. Jeweils 3 Delegierte pro Bundesland nehmen an den regelmäßigen Treffen teil.
Das Ziel hiervon ist vor allem der Austausch. Und wenn wir uns eben angucken, was in den Ländern schiefläuft oder eben besonders gut läuft, können sich das A, die Länder mitnehmen und B, können wir auch schauen, wo wir Dinge vielleicht verbessern können und eben auch weiter an weitere Institutionen tragen können.
Beschreibt die 18-jährige Johanna Kessiker ihren Auftrag. Die Vertreter aus Nordrhein-Westfalen, Bremen und Rheinland-Pfalz sind allerdings nur als Gäste gekommen. Diese drei Bundesländer sind aus der Bundesschülerkonferenz ausgetreten, 2018 Rheinland-Pfalz. Jean-Matthias Dilk aus Mainz nennt Gründe.
Zum einen die Abschaffung eines Vorstands und die Ersetzung durch ein Sekretariat mit eingeschränkten Kompetenzen, die wir als nicht weitgehend genug erachten. Zusätzlich erachten wir es als problematisch, dass nicht mehr alle Positionen innerhalb dieses Sekretariates durch Wahlen besetzt werden.
Okay, ja, passt. Also Verfahren angenommen.
Indes kündigte Generalsekretär Hammo in Pforzheim an, dass Schülervertretungen künftig mehr Rechte erhalten sollen, mehr Mitbestimmung. Das könnte in einem Schülerrechtekatalog definiert werden.
Das kann zum Beispiel das Setzen von beweglichen Ferientagen sein. Das kann aber auch die Zustimmung sein für eine Projektwoche oder irgendwelche andere Projekte.
Spätestens bei Geschichten wie Fridays for Future oder Ähnlichem kann man erkennen, dass Schüler einfach auch wahrgenommen werden müssen. Und das wird sich, glaube ich, auch in den nächsten Jahren dramatisch ändern, das Verhältnis zwischen der Politik und dem Erwachsenen und den Schülerinnen und Schülern.
Sagt Bundesdelegierter Nils Muck aus Niedersachsen ganz zum Schluss und eilt zum Zug.
Bildung fängt nicht erst mit der Einschulung an. Je früher die Kinderbetreuung, und damit ist eben nicht nur Verwahrung, sondern gerade auch frühkindliche Bildung gemeint, desto besser. Sie bestimmt, wie unsere weitere Bildungskarriere verläuft, Stichwort Chancengleichheit. Entscheidend sind dabei natürlich die Fachkräfte, je besser ausgebildet und je motivierter, auch hier, desto besser. Wie gut aber sind die Fachkräfte in der frühkindlichen Bildung vorbereitet? Welche Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung haben sie? Wie sehen ihre Arbeitsbedingungen aus? Eine OECD-Studie hat diese Fragen gestellt, und zwar 15.000 pädagogischen Fachkräften und 3.000 Kita-Leitungen in Deutschland, Chile, Dänemark, Island, Israel, Japan, Korea, Norwegen und der Türkei. Providing Quality Early Childhood Education and Care heißt die Studie. Die erste internationale Erhebung übrigens zu diesem Thema, und sie wurde geleitet von Arno Engel. Ihn habe ich gefragt, wie schneidet denn Deutschland ab im internationalen Vergleich?
Ja, Deutschland hat es sozusagen gewagt, diese Daten zu sammeln, zusammen mit 8 anderen Ländern. Und wir sehen, dass Deutschland in verschiedenen Bereichen natürlich verschieden abschneidet. Im Vergleich zu anderen Ländern ist es so, dass Deutschland viele Fachkräfte hat, die sehr gut darauf vorbereitet sind, mit jungen Kindern zu arbeiten. Das ist bei den Leitungen allerdings für ihre verschiedenen Anforderungen nicht immer der Fall. Wir sehen auch, dass die Fachkräfte an sich sehr zufrieden sind, auch im internationalen Vergleich. Allerdings fühlen sie sich wenig gewertschätzt. Im internationalen Vergleich ist es so, dass die Fachkräfte sich oft etwas weniger als in anderen Ländern an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen, jedoch auch weniger Hürden dafür sehen, als man anderswo finden kann. Das heißt, im Großen und Ganzen hat Deutschland gewisse Vorteile, aber auch gewisse Nachteile gegenüber anderen Ländern.
Gehen wir jetzt noch mal so ein bisschen ins Detail. Was ist denn besser in Deutschland als anderorten? Also wo können wir uns auf die Schulter klopfen?
Man sieht zum Beispiel, dass in Deutschland über 95% der Fachkräfte, also derjenigen, die in Kitas arbeiten, eine Ausbildung gemacht haben, die dazu befähigt, mit Kindern, mit jungen Kindern zu arbeiten. In anderen Ländern, zum Beispiel Island, ist das nur gut 2/3. Das heißt, im Großen und Ganzen sind eigentlich alle, die in Kitas arbeiten in Deutschland, auch darauf vorbereitet, diese Arbeit zu tun. Aber gleichzeitig wissen wir, dass die Fachkräfte auch sagen, dass diese Arbeit mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen, mit einer anderen Muttersprache, die Bereiche sind, in denen sie gerne weitere Fort- und Weiterbildung machen würden. Das heißt, da gibt es durchaus einen Bedarf, mehr zu tun, selbst aus Sicht der Fachkräfte.
Sie haben eben angesprochen, dass eine Überlegung der Fachkräfte selber ist, dass sie zu wenig Weiterbildung haben. Was könnte da noch geleistet werden in Deutschland in diesem Bereich?
Sie haben Fachkräfte befragt, was sie eigentlich daran hindert, an Weiterbildung teilzunehmen. Und der Hauptgrund, der uns genannt wird, ist, dass niemand da ist, um sich darum zu kümmern, wenn sie abwesend sind. Das heißt, es fehlt einfach an Fachkräften in der Kita, die sozusagen einspringen können, wenn andere fehlen. Also das ist ein wichtiges Kriterium, um überhaupt das zu ermöglichen. Was man auch sieht in anderen Ländern, zum Beispiel in Korea, ist, dass wenn man an Fort- und Weiterbildung teilnimmt, dass man dann auch finanzielle Vorteile hat. Das heißt, man kann aufsteigen, man verdient mehr. Das ist in Deutschland bisher nicht immer der Fall. Die Fachkräfte sagen uns auch, dass sie an sich nicht genug andere Kollegen oder Kolleginnen eher im Team haben. Das heißt, es ist eine Quelle von Stress für sie, dass die Gruppen zu groß sind mit zu wenig Fachkräften. Sie sagen uns auch, dass sie zu viel administrative Arbeit haben, also Verwaltungsaufgaben, die ihre Arbeit erschweren. Von den Leitungen wissen wir, dass auch einfach dieser Fachkräftemangel und diese Abwesenheiten ein Riesenproblem sind für Sie, aber auch die Anforderungen von der Politik, die an Sie gestellt werden, sind etwas, was Sie als Belastung ansehen.
Was meinen Sie damit genau?
Wir können das ganz genau nicht sagen, weil wir sozusagen nur fragen, sind diese Anforderungen ein Problem? Aber was wir wissen, ist, dass die Leitungen in Deutschland, im Gegensatz zu anderen Ländern, nur zu rund einem Drittel auf administrative Aufgaben und auf die pädagogische Leitung der Kita vorbereitet sind durch ihre Ausbildung. Das heißt, in anderen Ländern ist so diese Verwaltungsaufgabe der Leitung, wird größer geschrieben in der Ausbildung. Wir sehen da, dass es vielleicht hinterher dann auch Probleme bereitet in der Arbeit, dass sie sich darauf nicht vorbereitet fühlen und das Stress verursacht.
Analyse ist ja immer eines, daraus folgen dann ja meistens Empfehlungen oder Forderungen. Was empfehlen Sie der Politik?
Also in Deutschland, was ganz wichtig ist, ist klar, dass man den Leitungen natürlich auch hilft, diese umfassenden Aufgaben, die sie haben, gut wahrzunehmen. Und dafür müssen sie die Ausbildung und die Anerkennung bekommen, die sie verdienen. Ein anderer Bereich ist, dass wir sehen ja, dass viele Kinder aus verschiedenen Hintergründen bereits in den Kitas sind, aber sich die Fachkräfte darauf nicht gut vorbereitet fühlen. Da muss man sagen, wenn die Fachkräfte mehr Fort- und Weiterbildung wollen in dem Bereich, der so wichtig ist für die Chancengleichheit, zum Beispiel mit zweisprachigen Kindern zu arbeiten, dann muss man auch ihnen helfen, diesen Weg zu gehen. Und ich denke, man könnte auch sagen, dass generell diese Frage der gesellschaftlichen Anerkennung wichtig ist, weil wir finden, dass gesellschaftliche Anerkennung nicht nur damit zusammenhängt, wie es den Fachkräften geht in der Kita, sondern auch damit, wie sie mit den Kindern arbeiten. Das heißt, es hat auch einen Einfluss darauf, wie sie tagtäglich mit den Kindern umgehen. Das heißt, es ist nicht nur wichtig für die Fachkräfte, sondern auch für die Kinder. Natürlich ist viel auf dem Weg in Deutschland mit der Fachkräfteoffensive, dem guten Kita-Gesetz. Aber wir müssen halt sehen, dass es wirklich den Sektor als Ganzen erreicht.
Sie sprechen gerade die gesellschaftliche Anerkennung an. Warum mangelt es denn an gesellschaftlicher Anerkennung für Fachkräfte im frühkindlichen Bildungsbereich?
Wir haben ja natürlich nur die Fachkräfte selbst befragt. Wir sehen, dass sie sich sehr anerkannt fühlen von den Kindern, von den Eltern, von den Familien. Und nur rund ein Drittel sagt in Deutschland, dass sie sich anerkannt fühlen von der Gesellschaft. Interessanterweise wissen wir aus Studien in Deutschland, dass die Gesellschaft an sich den Beruf mehr anerkennt. Das heißt, da ist irgendwo fehlt was an der Kommunikation und natürlich ein Faktor hier könnte das Gehalt sein. Nur rund ein Viertel sagt uns, dass sie mit dem Gehalt zufrieden sind, das sie erhalten. Und das ist natürlich eine Art und Weise der Gesellschaft zu sagen, wir erkennen dich an, wir geben dir sozusagen Geld, was wir denken, was deiner Arbeit entspricht.
Also mehr Anerkennung finanziell, aber auch mehr Wertschätzung für die Arbeit, die Fachkräfte in Kitas leisten, für ihr Interesse an Weiterbildung und mehr gut ausgebildete Kolleginnen, damit die Kita-Gruppen kleiner werden können und Kinder ihren Bedürfnissen entsprechend gefördert werden können. Das sind die Forderungen der Kita-Fachkräfte. Das hat die OECD-Studie Providing Quality Early Childhood Education and Care herausgefunden. Geleitet hat sie Arno Engel und mit ihm habe ich über die Studienergebnisse gesprochen. Spielen bildet, eigentlich klar. Schließlich gibt es schon ewig Spiele wie Schach und Scrabble, Stadtland Fluss oder Trivial Pursuit. Da verwundert es eigentlich, dass sich die internationale Spielemesse in Essen bislang, will sagen, bei 36 Messeausgaben nie schwerpunktmäßig mit dem Thema Bildung befasst hat. Diesmal bei der Spiel 2019 war das anders. Es gab sogar einen Educators Day, bei dem Wissenschaftler über Brettspiele diskutierten und auf Studien, die über intelligenzfördernde Wirkung des Spiels geführt wurden, verwiesen haben und bei dem Pädagogen Spiele für den Unterricht empfohlen haben. Lange Zeit waren Schule und Spaß ja keine großen Freunde, aber inzwischen interessieren sich immer mehr Lehrer dafür, wie sich ihren Schülern der Unterrichtsstoff spielend vermitteln lässt. Kein schlechter Trend, meint Dirk Groß-Langenhoff, der sich beim Educators Day unter das Messepublikum gemischt hat.
Die Spielemesse ist gut besucht. An den Ständen der Spielehersteller sind alle Tische bis auf den letzten Platz belegt. Viele Familien probieren die neuesten Brettspiele aus. Peter Hensler ist mit seiner Frau Miriam und den drei Kindern da und liest sich gerade die Anleitung vom Spiel Schüsselhexe durch.
Noch keine Ahnung. Ich habe jetzt gerade mal den Spielplan aufgebaut und anscheinend muss diese Hexe irgendwelche Dinge da erraten, die sie aber immer verwechselt.
So ist es. Die Hexe will einen Zaubertrank brauen, vergisst aber immer die Zutaten, die sie schon reingeworfen hat. Die Spieler müssen ihr dabei helfen. Das Spiel trainiert also ganz nebenbei die Erinnerungsfähigkeit, sozusagen den Arbeitsspeicher des Menschen. Und das ist nur eine von vielen Fähigkeiten, die Kinder beim Spielen lernen, sagt die Spielexpertin Christina Valentina Brandt.
Kinder kommen heutzutage in die Grundschule mit einem gewissen Mangel an exekutiven Funktionen. Impulskontrolle, Selbststeuerung, flexibles Denken, Arbeitsgedächtnis, Selbstorganisation, Selbstfürsorge. All das sind Kompetenzen, die Kinder brauchen, zwingend, um überhaupt lernfähig zu werden.
Viele Spiele mit pädagogischem Konzept helfen laut Spielexpertin dabei, diese Fähigkeiten zu lernen. Zurück bei Familie Hensler in Messehalle 3. Das Spiel Schusselhexe ist inzwischen in vollem Gang. Mutter Miriam kann sich durchaus vorstellen, dass so ein Spiel auch im Unterricht zum Einsatz kommen könnte.
Ja, weil die Kinder dann eben spielerisch nochmal von einem anderen Standpunkt aus lernen und vielleicht auch ein bisschen unbewusster, dann, weil viele Spiele ja schon pädagogisch wertvoll sind.
Am Nachbartisch spielt gerade Familie Rentsch das Spiel Karuba, bei dem man strategisch klug Wegkarten legen muss, um zum geheimnisvollen Tempel zu kommen. Tochter Lana ist im Grundschulalter. Bisher, sagt sie, sei in der Schule nicht gespielt worden. Sie könnte es sich aber gut vorstellen und hat gleich ein paar Vorschläge.
So was da, wo man auch was lernen kann für die Schule. Manchmal ärgere ich mich, wäre ein gutes Spiel. Kniffel auch.
Doch noch ist Lanas Eindruck richtig. Spiele werden bisher kaum im Unterricht eingesetzt. Christina Valentina Brandt will das ändern. Sie hat schon einige Schulen bei der Umsetzung beraten, stößt dabei aber oft auf Widerstand im Kollegium. Viele Lehrer seien skeptisch, wenn die Schüler Spaß beim Lernen hätten, sagt die Spielexpertin.
Und ich sage, gerade weil es so viel Spaß macht, ist es total nützlich. Und ich erlebe dann Lehrerinnen und Lehrer, die zum Beispiel so ein Spiel wie Da ist der Wurm drin als Klassensatz einsetzen oder Sechs nimmt und sagen hinterher, das ist doch Mathe. Dann sage ich, ja, natürlich ist es Mathe, aber ich sage es den Schülerinnen und Schülern nicht. Und natürlich müssen die rechnen und sowas alles. Ich habe das kleine 1x1 beim Kniffeln gelernt.
Gerade der Spaß sei es, der wichtige Funktionen im Gehirn aktiviere und so das Lernen fördere, sagt Jan-David Freund. Er ist Doktor der Psychologie und arbeitet beim Familienspielehersteller Haber. Viel wichtiger als die reine Wissensvermittlung sei inzwischen die Vermittlung von Kompetenzen. Und das gehe mit Brett- und Kartenspielen im wahrsten Sinne des Wortes ganz spielerisch.
Also gerade die Selbstregulation, sozioemotionale Fähigkeiten sind ein unglaublicher Schlüssel in unseren Gesellschaften. Erfolgreich und glücklich und zufrieden zu sein, weil das betrifft die zwischenmenschlichen Beziehungen, die ja unglaublich wichtig für uns sind, aber es betrifft natürlich auch ja, das Geschäftsleben. Also man muss es dann auch können, man muss auch mal eine unangenehme Situation aushalten können, man muss unter Druck trotzdem eine gute Leistung abliefern können.
Der Educators Day auf der Spielemesse in Essen soll Lehrerinnen und Lehrer auf Spiele im Unterricht aufmerksam machen. Swantje Becker ist Gymnasiallehrerin und unterrichtet an einer Gesamtschule. Zum Educators Day ist sie gekommen, weil sie gerne mehr Spiele im Unterricht einsetzen möchte.
Also wenn die Schüler spielerisch aktiv sind, dann merken die manchmal gar nicht, ich unterrichte Mathematik, wie viel sie gerechnet haben. Ganz, ganz viele Schüler sind gleichzeitig aktiv und lernen etwas.
Einzig und allein das Geld fehle, um Spiele in Klassenstärke anzuschaffen. Auch Spielexpertin Christina Valentina Brandt kritisiert, dass Schulen gerne ihre Beratung in Anspruch nehmen würden, doch keine Mittel dafür hätten, um diese auch zu bezahlen. Dafür muss wohl noch ein Umdenken bei Kultusministerien und Schulbehörden stattfinden, dass Spielen keine Zeitverschwendung ist.
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fordert höhere Investitionen in die Bildung. Bildung werde sträflich vernachlässigt. Schon 2008 beim bundesweiten Bildungsgipfel habe man ein Ziel ausgegeben. Ab 2015 sollten 10% des Bruttoinlandsproduktes in Bildung investiert werden. Dieses Ziel habe die Politik jedoch verfehlt.